Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Es macht einen Unterschied, ob eine Straße oder eine U-Bahn-Station Onkel Toms Hütte heißt oder nach Martin Luther King benannt ist. Es sagt etwas aus darüber, wie wir Geschichte bewerten. In Berlin treiben Grüne, Linke und die SPD die Benennung von Straßen und Plätzen voran. Es geht vor allem um Orte mit Namen aus der Kolonialzeit. Diese Umbenennungen passen auch in den Zeitgeist mit der Black Lives Matter-Bewegung. Von daher passt es auch vielfach ins politische Programm. Aber für Menschen, die sich von klein auf diskriminiert fühlten und das nicht nur das Ganze eine Zeitgeistdebatte ist, haben diese Umbenennungen noch einen viel tiefgreifenden Hintergrund und Bedeutung, erzählt uns jetzt Sebastian Engelbrecht aus dem Berliner Landesstudio.
Moses Pölking sitzt am Biertisch im Schleusenkrug im Berliner Tiergarten. Hinter ihm rattert alle 2 Minuten die S-Bahn vorbei. Pölking fällt auf, denn er ist ein Hühne, ein Basketballer, 2,05 Meter groß. Der 22-jährige Berliner spielt in der 2. Liga bei den Eisbären Bremerhaven. In der Schule fiel er früher auch deshalb auf, weil er nicht so weiß war wie die meisten anderen. Seine Mutter kommt aus Kamerun, sein Vater ist ein Deutscher.
Sobald ich in den Kindergarten gekommen bin, ich meine, das sind ja so diese Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, wo man Negerküsse gegessen hat, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, Neger, Schornsteinfeger, diese Dinge. Dann in der Grundschule auch definitiv, wo ich oft als Neger betitelt wurde und ich zum Beispiel Ärger bekommen habe, wenn ich darauf physisch reagiert habe.
Weil Moses Pölking seit Kindertagen unter dem Rassismus der Deutschen leidet, hat er eine Petition im Internet angestoßen. Mehr als 13.000 unterstützen seinen Vorschlag. Der U-Bahnhof Onkel Toms Hütte im Stadtteil Zehlendorf soll umbenannt werden und auch die Onkel Tom Straße. Onkel Tom ist die zentrale Figur in dem aufsehenerregenden Roman Uncle Tom's Cabin der US-Amerikanerin Harriet Beecher Stowe aus dem Jahr 1852. Pölking findet, Onkel Tom spiele in dem Roman die Rolle eines Sklaven, der sich gegen den Widerstand entscheidet und für die Unterwerfung. Er sei der Typus eines Christen, der sich für andere opfert. Und auf dem Sterbebett verzeihe er seinem weißen Herrn auch noch die Sklaverei.
Ist es denn wirklich so gut, sich nicht gewaltvoll aufzulehnen, vor allen Dingen in der damaligen Zeit? Weil damals ist man nicht auf die Straße gegangen und hat protestiert. Es wurde etwas erreicht, indem man sich gewaltsam aufgelehnt hat.
Moses Pölking wedelt die Wespen weg von seiner Apfelschorle. Er findet den Namen Onkel Toms Hütte beleidigend, sagt er, und macht einen Gegenvorschlag.
Wie ich an diese dunkle Zeit der Geschichte erinnern möchte, ist der entscheidende Punkt. Ich möchte nicht schmerzhaft daran erinnern, sondern mit einem guten Gefühl daran erinnern. Sagen wir erstmal Martin Luther King Jr. Er hat etwas sehr Gutes getan für Afroamerikaner und für die schwarze Community auf der ganzen Welt. Und wenn ich seinen Namen an einer Straße sehe, habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich da langlaufe. Bei Onkel Tom verspüre ich eher Schmerz.
Schon länger diskutieren die Grünen in Berlin-Mitte über die Mohrenstraße. In ein paar Wochen wollen sie mit den Linken und der SPD im Bezirksparlament den Namen abschaffen. Der Name Mohrenstraße stehe für die Glorifizierung der Kolonialzeit, meint Jeff Quasi Klein vom Vorstand der Grünen in Mitte. Politologe, 33 Jahre alt. Er ist aufgewachsen in Köln, seine Eltern stammen aus Ghana. Klein arbeitet als Projektleiter in einer Antidiskriminierungsberatung in der Weddinger Müllerstraße. Sein Büro hat er im Souterrain eines Klinkerbaus aus der Kolonialzeit.
So ist es halt auch bei dem M-Wort auch so, dass es gut sein kann, dass es vielleicht einen unproblematischen Herkunft hat oder Kern hat. Aber die Verwendung davon war doch, um letztendlich versklavte Menschen zu bezeichnen damit. Und auch dann nach der Kolonialzeit auch weiterhin schwarze Menschen eben zu diskreditieren, zu entmenschlichen, zu entwürdigen. Und das Wort wird ganz klar auch als Schimpfwort benutzt.
Die Gegner einer Umbenennung, unter ihnen Sprachwissenschaftler, beteuern, das Wort Moor sei altertümlich, aber nicht rassistisch. Es bezeichne einen dunkelhäutigen Menschen. Jeff Quasi Klein hält dem entgegen.
Das empfinde ich als ein Dominanzverhalten.
Er fühle sich vom Namen Mohrenstraße diskriminiert, sagt Klein, und will sich das Recht dazu nicht von einer weißen Mehrheit absprechen lassen. Anton-Wilhelm-Amo-Straße soll sie getauft werden, nach dem ersten Philosophen afrikanischer Herkunft in Deutschland. Manche schütteln bloß den Kopf angesichts des Umbenennungsfiebers, das ganz Berlin, vor allem die Grünen in den Bezirken, erfasst hat. Timur Hussein, Fraktionsvorsitzender der CDU in Kreuzberg-Friedrichshain, hält nichts davon.
Das ist eine, vor allem bei linken Parteien, tiefsitzende Geschichtsvergessenheit. Oder sagen wir noch besser, eine Geschichtsversessenheit. Man will mit der Geschichte, mit der eigenen Geschichte abschließen. Man will damit nichts zu tun haben und will eine neue Geschichte beginnen. Das hat aber früher schon nicht geklappt und es wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Wer seine Geschichte vergisst, weiß nicht mehr, wer er ist und weiß auch nicht, wohin er in Zukunft gehen soll.
Jahrzehnte wurde zwar viel darüber gesprochen, mehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern, aber tatsächlich war es umgekehrt und wenig genutzte Strecken wurden weiter stillgelegt. Und je mehr stillgelegt wird, umso unattraktiver wird es, die Bahn dann auch zu nutzen, egal ob im Personen- oder Güterverkehr. Jetzt soll der Trend tatsächlich umgekehrt werden. Unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, erzählt, wie die Reaktivierung bei der Wriezener Bahn erfolgt. Sie verbindet Berlin mit dem nördlichen Oderbruch und welche Probleme es auch gibt.
Derzeit kann man nur mit Fahrrad oder Handhebeldresinen, wie in einem der Kultfilme, mit der Olsenbande auf den alten Schienen der Wriezener Bahn fahren. Eine Bahnstrecke, die ursprünglich mal das Berliner Stadtzentrum mit dem nördlichen Oderbruch an der polnischen Grenze verbunden hat. Auf einem der Dresinen sitzt Wilfried Ruppert vom Deutschen Bahnkundenverband und fordert, dass man die Strecke zwischen der Oder und Berlin schleunigst wieder reaktivieren solle.
Die Straßen werden immer verstopfter, die Leute kommen immer schwieriger in die Stadt ohne öffentlichen Nahverkehr. Es ist einfach unerlässlich, dass, wenn man so eine Verkehrswende will, auch die Schiene damit einbezieht.
Der Vorteil alter Bahnstrecken, sie haben die Orte meist auf dem kürzesten Weg miteinander verbunden, fügt Ruppert hinzu, der im Bundesvorstand des Deutschen Bahnkundenverbands sitzt. Die sogenannte Wriezener Bahn im Nordosten Brandenburgs wurde schon zu Kaisers Zeiten eröffnet. Sie verband einst die Metropole Berlin mit der ländlichen Neumark, dem heute polnischen Teil der Mark Brandenburg. Nach dem Krieg war damit Schluss. Bis Ende der 1990er Jahre konnte man mit dem Zug aber noch von Berlin aus bis ins weit östliche, fast an der Oder gelegene Wriezen fahren. Lange her, 1998, war es damit vorbei. Seitdem fährt kein Zug mehr, stattdessen wachsen die Gleise zu. Anwohner wie Kommunalpolitiker der Metropolregion Bahn im Oderbruch wollen die stillgelegte Bahnstrecke jetzt wieder aus dem Dornröschenschlaf holen. Zum Beispiel der Wriezener Bürgermeister Carsten Ilm von der CDU.
Die Menschen in unserer Region, die brauchen diese Anbindung, um einerseits natürlich auch eine attraktive Region zu sein. Ne? Wir müssen unsere Dienstleistungsbetriebe und unsere Handwerksbetriebe auch mit Fachkräften versorgen. Und das ist auch keine einseitige Sache, sondern zweiseitig. Die aus der Metropole wollen gerne in unsere Region und wollen Urlaub machen. Das soll möglichst umweltfreundlich passieren. Wir wollen auch in die Metropole diese Anbindung haben. Also das ist ein Geben und Nehmen.
Die Reaktivierung stärkt strukturschwache Räume, sei Daseinsvorsorge. Wenn man stillgelegte Bahnstrecken wieder in Betrieb nehme, gebe man gerade den Menschen in den abgelegenen Regionen das Gefühl, nicht abgehängt zu sein, sondern dazuzugehören, sagt Carsten Ilm.
Alleine im nördlichen Oderbruch, also diese Regionen, die wir vertreten, sind alleine 32.000 Menschen, die dort leben. Ich denke, das ist schon mal ein Fund. Aber auf der Strecke, wenn man die noch alle dazu zählt, ist das noch mehr. Ich denke, dass diese Bahnlinie dann auch entlastend sein könnte.
Als erstes müsse eine Machbarkeitsstudie her, sagt Bürgermeister Carsten Ilm und rechnet bei der Wiederherstellung der alten Wriezener Bahn mit Kosten im unteren zweistelligen Millionenbereich. Das Land Brandenburg wolle eine mögliche Reaktivierung der Strecke prüfen, schreibt eine Sprecherin des Infrastrukturministeriums in einer Mail an den Deutschlandfunk. Auch die Bundesregierung will die Fahrgastzahlen auf der Schiene bis 2030 verdoppeln und ist bereit, einen Großteil der Kosten zu übernehmen. Nach Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen wurden bereits im vergangenen Jahr bundesweit rund 106 Kilometer stillgelegte Bahnstrecken wieder reaktiviert. Linken Politiker Christian Görke, der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion Die Linken im Brandenburger Landtag, findet solche Pläne für Brandenburg sehr sinnvoll.
Das ist eine sehr attraktive und vor allen Dingen auch zukunftsweisende Investition in die Zukunft. Wir haben einen massiven Bevölkerungszuwachs hier. Für eine verbesserte Mobilität gut angelegtes Geld für die Zukunft.
Brandenburg will bis 2024, so steht es im Koalitionsvertrag, den Anteil des sogenannten Umweltverkehrs, also Fußrad und öffentlicher Verkehr, von jetzt 40% auf 60% steigern. Doch ganz ohne Konflikte geht das Ganze nicht vonstatten. Zum Beispiel mit Investoren, die in früheren Jahren stillgelegte Strecken von der Deutschen Bahn AG gekauft haben, weil sie beispielsweise Museumsbahnen oder Draisinen fahren lassen. Denn im Fall einer Wiederinbetriebnahme stillgelegter Bahnstrecken müssten sie ihre wirtschaftlichen Interessen hinten anstellen. Axel Pötsch, der Draisinenbetreiber auf einer der Teilstrecken der Wriezner Bahn, weiß, dass die Tage seiner kleinen Privatbahn gezählt sein könnten.
Also wir haben praktisch eigentlich die Strecke durch den Kauf der beiden Teile vom Abbau gerettet.
Der 54-Jährige schaut etwas zerknirscht auf seine Draisinen, die derzeit noch über die alten Gleise der stillgelegten Wriezner Bahn rollen. Wenn es nach dem Willen der Kommunen und Anwohner im nördlichen Oderbruch geht, dann sollen schon recht bald wieder Züge auf der Wriezner Bahn rollen.
Also so Mitte, Ende der 20er Jahre.
Ja. Das wäre schon toll.
Christoph Richter über die Reaktivierung der stillgelegten Wriezner Bahn in Brandenburg. Und morgen haben wir im Wochenendjournal ein anderes Verkehrsthema für Sie. Da geht es um den Konflikt zwischen Motorradfahrern und Anwohnern von ländlichen Ortschaften, die besonders beliebt sind für Motorradausflüge.
Herrlich, kurvenreich für Motorradfahrer, ein Eldorado, für die Anwohner eine Katastrophe.
Also man kann kein Gespräch führen. Also Besuch ist schon schlecht, ne? Ja, es ist echt so ein Motorradtourismus. Wir haben gerade gesehen, als wir hier hochgingen, waren bestimmt 30, alle aus dem Ruhrgebiet. So 30, 40, ich weiß nicht, wie viele es waren, die allein vorbei brettern. Das ist schon heavy.
Es gibt nur vernünftige Motorradfahrer. Wir halten uns genauso wie die anderen an die Verkehrsregeln und auch an manchen Stellen werden sie auch ein bisschen gedehnt.
Born to be Wild, der Streit um Motorradlärm, so der Titel unseres Wochenendjournals, morgen ab 9.10 Uhr. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmbeck. Jetzt geht's ja weiter mit der Sendung Campus und Karriere mit meiner Kollegin Britta Mersch. Und ein Thema bei ihr, wie läuft es im neuen Schuljahr mit der Digitalisierung?